Hi, wir haben ja gestern Gottesdienst gehabt, wir haben Montag Gottesdienst gehabt, wir haben ja Sonntag Gottesdienst gehabt. Wir müssen auch mal irgendwo verschnaufen. Okay? Also jeder darf machen morgen, was er will. Ins Grüne gehen, im Bett liegen bleiben, was auch immer. Aber am Freitag haben wir das Thema hier: Mit Gott leben wir in eine andere Realität. Am Samstag wird das Thema sein: Wie wird man am Reich Gottes beteiligt? Und am Sonntag haben wir dann ausgesprochene Worte Gottes. Und Sonntagabend haben wir eine Jugendgruppe. Also, was heißt Jugendgruppe? Sind auch Middle Age und ein Pastor dabei und eine Anbetungsleiterin ist dabei. Also sind insgesamt 12 Personen und sie werden uns hier dienen. Sie kommen aus Pensacola, also aus der Pensacola-Gemeinde oder der Erweckung dort. Und ja, sie sind zurzeit hier in Mecklenburg und machen auf der Heimreise bei uns eine Stippvisite. Sonntagabend und Montagabend jeweils um 19 Uhr Sonderveranstaltung mit Gästen aus Florida. Die bringen den Sonnenschein mit. So, was ernährt den Geist ist mein Thema heute. Wir sprechen über das Essen, aber nicht über das natürliche Essen, sondern über das geistliche Essen. Und Essen ist so wichtig für den Körper. Und weil für den Körper das Essen so wichtig ist, das muss auch für den Geist die Ernährung wichtig sein und auch für die Seele. Und wir wissen ja, der Mensch besteht aus Seele, Geist und Leib. Und wir werden über die Ernährung des Geistes und der Seele sprechen. Denn wer ernährt wen jetzt? Wer ernährt den Körper? Wer ernährt den Geist? Und wer ernährt denn die Seele? Also darüber wollen wir uns Gedanken machen und damit man die richtige Nahrung bekommt. Heutzutage ist ja Ernährung ein großes Thema. Du kannst bald keinen Salat mehr essen, keine Tomaten mehr essen, keine Gurken mehr essen. Man fragt sich, was darf man heutzutage nur noch essen? Ist ja alles irgendwo verdorben, vergiftet, verpanschert. Also Gammelfleisch war vor kurzem ein großes Problem, nächstes Mal ist was anders und so weiter. Aber eigentlich für die körperliche Speise, das ist das, was wächst, das, was die Erde hergibt. Aber für die geistliche, für die Seele ist das, was Gott hergibt. Und das, was in der Luft ist, was Informationen sind, Geister werden sehr stark von Informationen angeregt und so weiter. Essen und Trinken ist mehr als nur Nahrung oder Speise. Es ist Lust und Spaß und Geschmack, also Freude. Essen ist ja viel mehr sich vergnügen, einfach sich gehen lassen. Das ist also Nahrung für den Geist, Belohnung, wenn man lobt. Das ist auch so für den Geist, das tut gut, wenn jemand einen streichelt und sagt, prima, hast du es gemacht, das ist gut. Also, Essen und Trinken liefert dem Körper Energie und Kraft. Und jetzt, wir wollen auch so Gedanken machen, was liefert dem Geist, meinem Kopf, meinem Verstand, Kraft und was liefert meiner Seele Kraft. In der Seele brennt ein Feuer. Das ist eine Sehnsucht, die Seele ist etwas Lebendiges und der Mensch wurde eine lebendige Seele, steht in der Bibel. Der Geist dürstet, also mein Geist, dein Geist, unser Geist, das ist nicht die Seele. Der Geist dürstet nach Übernatürlichem, nach Übersinnlichem, nach Erkenntnis, nach Offenbarung, nach Führung, nach Hintergründen. Man will ergründen, wer steckt dahinter, was ist das? Die Seele hat ganz anderes Verlangen. Die Seele verlangt nach der Gegenwart Gottes. Ausgesprochen oder nicht ausgesprochen, nach Reinheit, nach Wahrheit, nach Liebe, nach Frieden, nach Geborgenheit. Das ist, was die Seele verlangt. Das Herz ernährt sich von den Gefühlen, also der Verstand von den Gedanken. Nur, dass wir nur wissen, wer wo was gibt zu essen. Also wir haben gestern gehört vom Reich Gottes verschiedene Kategorien, verschiedene Ebenen, verschiedene Königreiche oder Systeme sind hier. So. Herz und Gedanken sind nicht Seele und Geist. Da bringen wir manchmal durcheinander und dann denken wir, das war der Herr, der dahinter stand. Nein, das sind nur Ausdrücke der Seele oder des Geistes. Seele und Geist sind ein Stockwerk höher angesiedelt als Herz und Gedanken. Die Seele strebt immer nach dem Geist. Nach dem Geist Gottes zuerst einmal. Also, weil es wurde lebendig, als Gott den Odem den Menschen gab. Und er wurde eine lebendige Seele. Also, ich sagte, der Seele brennt ein Feuer. Und Jesus sagte, ich wollte, es brennete schon. Also, er hat etwas angezündet. Als er hier auf dieser Welt war, hat er ein Feuer gebracht. Und der Heilige Geist kam in Form von Feuer und von Sprache und Zungen. So, Feuer kommt von Gott. Also, das Übernatürliche. Und wenn die Seele nicht das bekommt, verkümmert sie. Also wenn sie nicht Feuer bekommt, Begeisterung, etwas aus der anderen Welt, aus noch höheren Stockwerken. Der Körper ist also der Übersetzer von Seele und Geist für das Sichtbare. Das ist der Körper. Deshalb auch körperliche Krankheiten hängen sehr viel mit seelischen Krankheiten. Wenn es deiner Seele gut geht, geht es auch deinem Körper gut. Jesus sagt einmal, ich habe eine andere Speise. Was glaubt ihr, was Jesus Speise wäre und was er gerne gegessen hat? Fisch? Was? Nein, Jesus, seine Speise war, den Willen seines Vaters zu tun. Du siehst also, das ist eine Speise. Es kann eine Speise sein, den Willen des Vaters zu tun. Die Seele füttert den Geist. Und jetzt ist die Frage, wovon lebst du? Seele hat Hunger und der Geist hat Durst. Das sind die zwei Teile, also was ganz Verschiedenes. Die Seele hat Hunger nach Gott, wie der Hirsch schreit nach Wasser. So schreit auch meine Seele Gott nach dir. Also Geist und Seele, sie hängen sehr eng zusammen. Deshalb sagen die Juden manchmal, der Mensch ist Geist und Leib oder der Mensch ist Geist, Seele und Leib. Also diese Trinität, je nachdem. Hunger ist etwas anderes als Durst. Also Hunger will was Festes, Speise, Nahrung und Durst will was Flüssiges, Wasser. Philipper Kapitel 4, Vers 7, der Friede Gottes. Und damit kommen wir zu der Nahrung der Seele. Der Friede Gottes, der alles übersteigt, der alles Verstehen übersteigt, der wird eure Herzen und Sinne in Christus bewahren. Der Friede Gottes. Der Friede Gottes ist etwas Höheres. Der Friede Gottes bewahrt dich in Jesus. Wenn du den Heiligen Geist nicht hast, bewahrst du Jesus nicht. Wird dir Jesus nicht bewahrt. Also der Friede Gottes wird vom Heiligen Geist bewahrt in deinem Herzen. Sei ruhig, der Herr ist in dir, der Herr bleibt bei dir. Ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Ich werde euch nicht verlassen. Habt keine Angst. Das ist also, was der Heilige Geist sagt. Und das gibt uns Frieden. Der Herr ist hier. Warum soll ich mich Sorgen machen? Warum soll ich mir den Kopf zerbrechen? Wie geht es in der Ewigkeit weiter? Oder was passiert jetzt? Und so weiter. Nach dieser Erdenzeit wartet uns die Herrlichkeit. Also wenn der Heilige Geist nicht da ist, bleibt auch Jesus nicht da. Der Herr Jesus ist immer da, wo der Heilige Geist ist. Du hast ohne den Heiligen Geist keinen Frieden und du kannst auch keinen Frieden ausstrahlen wieder. Dann bist du nervös, aufgedreht, überspannt. Wenn das Herz leer ist, ist auch der Kopf leer. Wer Gott also nicht versteht, der wird also auch sich selbst nicht verstehen. Also das sind so die Dinge, die sehr zusammenhängen. Wir Menschen sind so verquickt, wir sind so vernetzt. Der Friede Gottes bewahrt uns in Jesus immer wieder. Das ist ganz arg wichtig. Meinen Frieden gebe ich euch. Nicht den Frieden gebe ich, wie die Welt ihn gibt, sagt der Herr. In Jesus hast du alles, was du brauchst. Und das ist großartig. Also alles, was du brauchst, finde deine Seele in Jesus. Ich bin gekommen, Sünder selig zu machen und zu retten, was verloren ist. Also, was nährt den Geist? Die Seele ist die Wohnung Gottes oder der Tempel Gottes, wo Gott sich gerne aufhält, in der Seele. Die Seele ist es, was Gott erreicht und berührt und anspricht. Der Körper, wenn der nicht von Gott angesprochen hat, wenn die Seele nicht von Gott angesprochen wird, wird auch der Körper von Gott nicht angesprochen, nicht erreicht. Deshalb, oft kommt das alles gar nicht durch. Ich glaube, ich bin überzeugt, ich bin sicher auf der einen Seite, aber oft kommt es nicht durch, weil der Geist nicht genährt wird, weil der Geist die Brücke ist und über diese Brücke geht nichts. Der Geist muss es verstehen, muss es ergreifen, muss es ergründen, muss es bejahen und durch den Heiligen Geist sagen wir, aber lieber Vater. Also da haben wir ein Verhältnis plötzlich durch den Heiligen Geist. Aber zuerst mal in der Seele ist all das, was du suchst, was die Seele braucht. Der Geist ist wie eine Heuschrecke, springt immer hin und her, einmal göttlich, einmal teuflisch. Das ist der Geist, auch dein Geist, auch unser Geist. Also egal was, wir pendeln zwischen Leib, oder dieser Geist pendelt zwischen Leib und Seele. Also manchmal, oh Herr, und dann, ich kann nicht glauben, Satan hinter mir. Du weißt, das war beim Petrus der Fall. Wir pendeln, die Seele, also der Geist pendelt immer zwischen Sichtbaren und Unsichtbaren. Ja, ich glaube, Herr, aber wenn es darauf ankommt, versagen wir. Der Geist wirkt immer im Verstand, im Willen und im Gefühl. Da ist, wo der Geist wirkt. Deshalb, die Seele muss berührt werden von Gott. Seelennahrung. Wir wollen heute über Seelennahrung sprechen. Die Seele des Wiedergeborenen ist ganz auf Gott fixiert. Herr, wenn ich dich nur habe, frage ich nicht mehr nach Himmel und Erde. Die Seele eines Wiedergeborenen sieht nur Gott, interessiert sich nur für Gott. Sobald das Wort Gott, Jesus, Heiliger Geist hört, wird er hellhörig. Die Seele des Wiedergeborenen ist also ganz offen für Gott. Natürlich, der Teufel nützt es auch aus. Wir haben jetzt diese Tage gehört, höre die Stimme des guten Hirten. Die Seele eines Wiedergeborenen ist wie ein kleines Pflänzchen, das muss jetzt gehegt und gepflegt werden und braucht jetzt besondere Fürsorge. Diese Seele sehnt sich nach Gott, und wenn wir das nicht der Seele das geben, was die Seele braucht, wird sie krank, schwach, welk. Sie schreit nach Wasser. Meine Seele schreit nach Gott, wie der Hirsch nach Wasser. Nach Gott, meine Seele. Das ist aber auch der Geist. Der Geist sagt, Seele, gib mir was, fördere mich, unterstütze mich, greif mir unter die Arme, hilf mir. Also du musst sehen, die Geist ist in der Mitte, auf der einen Seite ist der Leib und auf der anderen Seite ist die Seele. Und die Seele ist so ein Zwischending. Nichts Ganzes und nichts Halbes. Jesus sagt, wer an mich glaubt, von des Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt. Das ist, als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, welche Schrift das gemeint ist. Ist das Alte Testament? Sind es die Psalmen? Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt. Was sagt die Schrift eigentlich über Jesus, das Alte Testament? Das ist alles verdeckt und so weiter. Eigentlich möchte ich sagen, was das Evangelium sagt. Wer an mich glaubt, was das Evangelium sagt. Von des Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Das Evangelium ist gute Nachricht. Wir haben gesiegt. Das ist Evangelium, es ist vollbracht. Wer das glaubt, dass Jesus alles für uns getan hat, alles für uns vollbracht hat, dass ihm alle Gewalt gegeben ist im Himmel und auf Erden, wenn das deine Seele fassen kann, deshalb, Gott, verstehst du, wir haben ja diese Tage, Montag und Dienstag, so klar und deutlich gehört, das erfasst du nicht mit deinem Verstand. Das ist manchmal so unlogisch alles. Aber die Seele glaubt das Unmögliche. Selig sind die, nicht sehen und doch glauben. Also, die Seele, wenn die dem Geist nichts gibt, dann krankt der Geist, mangelt es, dann fühlt sich unbefriedigt, ungedeckt, ungeschützt. Und deshalb, es schreit nach Gott. Also, die Seele ist dieser Träger, der Gott uns hier übermittelt. Und diese Welt ist eigentlich die Antenne, der Empfänger für Gott, die Seele. Und die Seele ist dann das Kabel, die Weiterleitung, die dann in die verschiedenen Bereiche des Alltags hineinbringt. Ohne dem Evangelium wird man nur ein Pharisäer. Aber das Evangelium ist es gerade das, was uns anders macht, was uns lebendig macht. Weißt du, wer an mich glaubt, sagt Jesus, von des Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Und wie hat er sich offenbart? Du bist Sohn des lebendigen Gottes. Und wer das fassen kann, wer das versteht, der steckt nicht mehr in Traditionen. Der schaut nicht mehr rum, sucht seine Hilfe und seine Begeisterung nicht von außen, sondern der wird von innen her begeistert, von der Seele. Die Seele so von Gott begeistert, so angesteckt, so enthusiastisch, so von Gott angesteckt, so erhellt von Gott. Und das Licht kommt von innen heraus. Und der Glaube kommt dann von innen heraus. Und der Friede kommt dann von innen heraus. Und das überträgt sich dann auf den Geist. Und wenn der Geist ruhig ist und sagt, ich weiß, dass mein Erlöser lebt, legt man sich gar nicht auf. Du weißt also, er ist der Letzte, der sich dann aus dem Staub machen wird, sich erheben wird, der dann auferstehen wird. Evangelium, das ist sowas wie für einen Fisch das Wasser. Das ist Evangelium. Das ist das Element. Also wer an das Evangelium glaubt, der ist dann in diesem Element. Aber die Seele muss glauben. Warst du dabei, als Jesus auferstand? Da war keiner dabei. Die einzigen, die ganz nahe bei der Auferstehung Jesu waren, das waren die Kriegsknechte. Aber die Offenbarung des Herrn Jesus, dass er sich der Maria Magdalena, den Petrus, dem Jakobus und so weiter offenbart hat. Und wir übernehmen das und sagen, Herr, so wie du dich damals denen offenbart hast, kannst du dich auch mir offenbaren. Und das ist Nahrung für die Seele. Im Alten Testament, die hatten keine Hoffnung der Auferstehung. Ja, das wird schon sein, der Herr wird auferwecken, aber sie sind alle entschlafen. Da heißt es immer wieder im Alten Testament, wenn Menschen starben, er entschlief und wurde versammelt zu seinen Vätern. Aber im Neuen Testament, Jesus sagt, wer an mich glaubt, wird leben, obgleich er stirbe. Wir haben eine ganz andere Ebene. Das Evangelium ist das Wertvollste, das Jesus uns gegeben hat. Und Jesus ist im Evangelium das Zentrum, die Mitte. Und wir haben nichts Besseres als Jesus. Und Gott hat uns nicht mehr gegeben und nicht weniger gegeben als seinen Sohn Jesus Christus. In ihm steckt alles drin. Das ist also alle Vitamine, alle Spurenelemente, alles, was die Seele braucht. Das jüdische Gesetz hat die Menschen nur belastet, wenn du genau anguckst. Das darfst du nicht, das darfst du nicht, das darfst du nicht, das darfst du nicht. Du bist ein Sklave. Das Gesetz hat den Menschen unter den Fluch gebracht, einen zum Sünder gemacht. Und das Gesetz ist zur Erkenntnis der Sünde. Also ich kann nicht gerettet werden. Mir kann nicht geholfen werden. Ich, elender Mensch, Römer 7. Das Gesetz redet einem Komplexe ein, macht uns unwürdig, degradiert uns. Wir kommen uns sehr schlecht vor. Und dann kommt das Evangelium, dann kommt Jesus. Und das ist total anders. Jesus sagt, nehmt mein Joch auf euch, meine Last ist leicht und mein Joch ist sanft und so weiter. Kommt her zu mir, die ihr mühselig seid, ich will euch erquicken. Das ist Evangelium. Und deine Seele braucht Erquickung, dass du von diesen ganzen gesetzlichen Lasten befreit wirst. Gesetz ist gut zur Sündenerkenntnis, dass du nichts taugst, dass du nichts bist, dass aus dir nichts wird von dir aus. Aber wenn du Gott hast, das ist die andere Seite. Das Joch der Religionen ist eigentlich gar nicht so leicht, das ist sehr schwer, kennt keine Gnade, keine Kompromisse, keine Toleranz, keine Barmherzigkeit. Aber das Evangelium ist Gnade, Güte, Barmherzigkeit, Liebe. Das ist das Evangelium. Und deshalb, so viele Menschen, die nur an Gott glauben aufgrund des Gesetzes und nicht der Gnade, die zerbrechen, früher oder später. Für mich ist Gott ein guter Gott und er will nur das Beste für uns. Also wer mir einen anderen Gott vormalt, der nur fordert und nur, ich muss geben, geben, geben. Weißt du, das ist schrecklich, was du heutzutage, was die Religionen von dir erwarten. Du musst da was hingeben und denen was geben und da noch was hingeben. Aber im Evangelium ist, Gott gibt uns. Gott gab uns seinen Sohn. Gott gab uns seinen Heiligen Geist. Gott gab uns sein Wort. Gott gab uns seine Gnade. Und so weiter. Gott hat uns gegeben. Jetzt stehe ich da und sage, Herr, was soll ich bringen? Er gab uns Jesus. Das Einzige, was ich Gott wieder bringen kann, ich kann Jesus zurückbringen. Ich kann die Gnade, die Gott mir gegeben hat, wieder ein Stück weitergeben. Also mehr habe ich nicht. Also alles Herr bist du. Singen wir in einem Lied. Die Liebe Gottes ist es, was unser Leben reich macht. Und das ist nicht im Gesetz drin. Das Gesetz schreibt vor, so du mir, so ich dir. Auge um Auge, Zahn um Zahn. Am Schluss laufen alle ohne Zähne rum. Und ohne Augen. Aber Gott sei Dank, dass wir jetzt nicht mehr unter dem Gesetz sind, sondern unter Gnade. Und weißt du, dass dieses gesprengt ist? Deshalb, wer an mich glaubt, sagt Jesus. Wie die Schrift sagt, wie das Evangelium sagt. Wir sollten also an Jesus glauben, wie das Neue Testament uns Jesus darstellt. Die Fülle Gottes. Der Reichtum des Herrn und wo der Herr all unseren Mangel ausfüllt, geistlichen Mangel, zuerst einmal. Und wenn der geistliche Mangel ausgefüllt wird, dann wird auch der seelische und der körperliche Mangel ausgefüllt. Wenn du begriffen hast, mir ist wohl in dem Herrn. Wenn das deine Seele dem Geist gesagt hat und der Geist es wiederholt, das ist so Echo zwischen Seele und Geist. Und das ist so Echo. Und dann sagt, ja, es ist wohl, mein Kind, es ist schön, bleib da drin, ruhe da drin. Und dann sagt der Geist auch dem Körper, du, wir haben so gut Seele und Geist, wir sind so eins im Herrn, wir sind so eins in Jesus. Und dann sagt die Bibel, wo zwei oder drei eins werden, was sie dann bitten, dann wird es passieren. Dann hast du plötzlich ein Gebetsleben, da hast du Freude am Gebet, entdeckst du die Kraft des Gebetes und entdeckst du, wenn Seele, Geist und Leib so einverstanden ist, dann betest du gar nicht mehr so viel, dann preist du mehr Gott und betest Gott mehr an und dann kommt das alles von selbst. Und der Herr gibt den Seinen dann im Schlaf. Jesus ist die große Gabe Gottes. Durch Jesus deckt Gott den Tisch im Angesicht deiner Feinde. Das ist, wie Gott das macht, wie sich Psalm 23 erfüllt. Wenn Gott Jesus dir gibt, er präsentiert dir nur Jesus. Hier ist mein Sohn. Da schenkt er uns voll ein, lässt Gnade und Barmherzigkeit folgen auf unserem Weg und so weiter. Gott dient uns nur durch Jesus. Also deine Seele, was brauchst du? Jesus. Früher hatten wir bei den Jesus People einfach so, wenn wir irgendwo hinkamen, da waren verschiedene Plätze, haben wir die Christen verteilt und dann haben wir gesagt, irgendjemand fing an, gib mir ein J. Dann schrien sie, gib mir ein J. Dann gib mir ein E. Und dann schrien, ja, gib mir ein E. Und die Leute waren wie verrückt. So fingen wir manchmal Freiversammlungen an. Und dann, gib mir ein S. Und dann auch wiederum, überall gib mir ein S. Gib mir ein U. Gib mir ein U. Und dann gib mir ein S. Und dann wieder alle von allen möglichen Ecken nacheinander schrien dann, riefen, gib mir ein S. Und gib mir Jesus. Und dann war die Freiversammlung schon angefangen. Man muss es gar nicht kompliziert machen. Gib mir Jesus. Was du brauchst, ist Jesus. Und das ist Speise für deine Seele. Dann kannst du fragen, was würde Jesus in diesem Fall machen? Wie würde Jesus in diesem Fall reagieren? Wie würde Jesus sich da verhalten? Wie würde Jesus das fühlen? Oder was fühlt Jesus dabei? Oder was hat er gefühlt dabei? Also, das Evangelium ist sehr unkompliziert. Die ersten Christen hatten ja keine Bibel, kein Neues Testament, die hatten nur das Alte Testament, aber mit dem, da wurden sie meistens nur kritisiert. Also, hört man, da steht, Moses hat gesagt und so weiter, und Moses hat es befohlen. Sie hatten nur das Evangelium. Und sie hatten Jesus kennengelernt. Fleisch und Blut haben sie nicht offenbart, sondern der Geist meines Vaters, hat der Herr zu Petrus gesagt. Und sie hatten Jesus. Und sie haben immer gesagt, Herr, wenn du hier bist, dann werden Stürme gestillt. Herr, wenn du hier bist, stehen Tote auf. Herr, wenn du hier bist, mein Bruder wird leben. Oder was weiß ich. Wenn der Herr da ist, die Gegenwart Gottes kam durch Jesus in das Leben der einzelnen Menschen. Jesus passt nicht in dieses System dieser Welt. Er ist immer ein Außenseiter. Deshalb, die Seele braucht Jesus. Und zwar nicht den kirchlichen Jesus, nicht den religiösen Jesus, sondern den göttlichen Jesus. Und Gott sandte seinen Sohn, als die Zeit erfüllt war. Keinen verstellten Jesus, keinen komischen Jesus, keinen weibischen Jesus, der so weint und so, oh, so schwach ist und so weiter. Verweichlichten Jesus. Nein. Einen starken Jesus, der überwunden hat. Ich habe überwunden, der Löwe aus Juda. Diesen Jesus brauchen wir. Gib mir ein J, gib mir ein E, gib mir ein S, gib mir ein U, gib mir ein S, gib mir Jesus. Jesus ist ein Überwinder. Also deine Seele musst du mit was Großem speisen. Die Seele will immer was Großes. Die Seele gibt sich nicht mit kleinkariertem Zeug zufrieden. Der Körper ja, auch nur ein Happen. Und so weiter. Aber wenn es um die Seele geht, die Seele will das Größte, was es gibt. Die Seele will immer König sein. Die Seele will immer was ganz Großes werden. Und so weiter, ganz groß rauszukommen. Das ist also die Seele. Also, wenn du Jesus hast, hast du alles, was Gott hat. Jesus ist der Überwinder. Überwinder der Juden, des Judaismus, der hohen Priester, der Lügen damals, die verbreitet worden sind. Also, wenn du Jesus hast, du wirst mit jeder Lüge fertig. Dann, für mich, eines der großen Dinge war, als ich so Jesus kennenlernte, ja, Jesus, dir ging's auch nicht besser wie mir. Ich identifiziere mich mit Jesus, habe eine neue Identität bekommen durch Jesus für mein persönliches Leben. Also Herr, wenn die dich angespuckt haben, macht mir nichts, wenn die mich anspucken. Dann hast du das alles schon vor mir erlebt, vor mir erfahren, vor mir erduldet, vor mir ertragen, so und so weiter. Das hast du alles vor mir schon durchgemacht. Und Jesus ist derjenige, der dann mir das göttliche Image mir vermittelt. Also, wovon lebt die Seele? Die Seele lebt, indem du Jesus ist. Deshalb sagt Jesus, als er das Abendmahl sprach oder einsetzte, die meisten Leute verstehen das Abendmahl gar nicht so richtig. Er brach und sagte, das ist mein Leib. Esst mich. Nehmt mich so auf, wie ich wirklich bin. Genießt mich. Erfreut euch an mir. Und das ist mein Leib und das ist mein Blut. Blut ist Leben. Das soll in deinen Adern fließen. Das Blut Jesu und das Fleisch Jesu soll all das in dir verinnerlichen. Er ist der Überwinder und sogar den Tod. Er hat die ganze Politiker und religiösen Führer bloßgestellt. Und das ist Justizverbrechen erster Klasse, die Kreuzigung. Erster Klasse, da guck mal, ihr blamiert euch. Ihr habt Gott gekreuzigt, nicht, ihr habt Gott beleidigt, ihr habt Gott angespuckt, ihr habt Gott schlecht gemacht und er riss den Leuten damals, den ganzen Menschen, die damals gegen ihn waren, die Maske vom Gesicht und seine Auferstehung. Er hat niemand gefragt, darf ich auferstehen? Ich lebe, sagt er, und ihr sollt auch leben. Das ist also das Evangelium. Wer an mich glaubt, wie das Evangelium sagt, von des Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Nicht nur das Alte Testament. Die hatten damals nichts anderes, aber Jesus hat noch viel mehr gesagt. Die Bücher könnten nicht fassen, alles was er getan hat, schreibt Johannes. Und der Heilige Geist wird mich verherrlichen, wird mich verdeutlichen. Also wir sollten ein Stück weitergehen und nicht nur bei irgendeinem alten Buch stehen bleiben, bei Gesetz, sondern wir sind jetzt in der Gnade, einem neuen, ganz neuen Zeitalter. Die Auferstehung. Die Auferstehung ist eine ganz andere Realität, Stock höher. Wir verlassen das Irdische, das Sichtbare, das Zeitliche, das Räumliche und wir sind jetzt drüber hinaus. Unsere Seele lebt vom Sieg Jesu. Und in dem Moment, wo du sagst, der hat gesiegt, und wenn der das kann, kann ich es auch. Und er war auch nicht anders. Der war auch Mann, der war auch aus Fleisch und Blut, der war auch hungrig, der war auch durstig, der war auch arm, der war auch nobody, Mr. Niemand, irgendwo in Hinterdupfing, Nazareth, Galiläa, da zur Welt gekommen und so weiter. Und wenn der das konnte, mit in 3 Jahren all das Volk zu bewegen, aber nicht nur das, es geht nicht, dass man etwas bewegt, sondern dass man selbst bewegt wird. Und Gott hat Jesus in Bewegung gebracht. Und er ging hin und her und er wirkte und es begab sich ständig. Wenn Jesus mit dir ist, dann begibt sich ständig. Permanent passiert etwas Ungewöhnliches. Dann platzt irgendwo eine Bombe und dort platzt wieder eine Bombe und da platzt wieder was. Also, und das, so war es. Plötzlich schreien Dämonen, wenn Jesus auftritt. Also, die Seele lebt. Die Seele lebt von dem Sieg, an den man glaubt. Und wir haben diese Tage gehört, wenn du nichts glaubst, wirst du auch nichts erleben. Das, was du erwartest, das ist ganz klar, hör mal diese Predigten an vom Montag und Dienstag. Wenn du nichts erwartest, du wirst auch nichts bekommen. Deshalb, nach deinem Glauben geschieht es, die Seele braucht was Großes. Wie groß ist mein Gott, kein anderer wie er? Er teilte die Fluten vom Meer und so weiter. Wir leben aus dem Sieg Jesu, aus seinem Kapital, aus seinem Vorsprung, seinem Erbe. Und das ist, was unser Leben hier ausmacht. Ich habe vorhin gesagt, der Mensch ist eine Dreiheit, Seele, Geist und Leib. Und der Geist ist dazwischen, dann ist Seele ist auf Gott gerichtet und der Körper ist auf diese Welt, auf das Sichtbare, auf das Materielle, auf das Vergängliche gerichtet. Die Seele ist unvergänglich. Deshalb, wenn der Mensch stirbt, alles andere bleibt hier. Auch die Bücher, die er geschrieben hat und die Lieder, die er gedichtet hat und gesungen hat, alles, was der Mensch hier gemacht hat und das, was er in die Welt gesetzt hat, bleibt alles hier. Aber die Seele geht so gut. Und die Seele hat es mit, auch was der Körper erlebt hat, das geht auf die Seele wieder als Feedback zurück. Und das überträgt der Geist wieder zurück auf die Seele. Also die Seele vereint alles. Das ist also eigentlich, wo das dein Lebenscode ist. Die Seele ist der menschlichen Geist, hier unsere Logik, der Schulweisheit, so unvernünftig. Seele, wo ist die Seele? Bisher hat man noch nicht gefunden, wo die Seele sitzt. Ob sie im Kopf sitzt, oder im Blut, oder im Bauch, oder was weiß ich, im Verstand. Wo sitzt die Seele? Kein Mensch weiß es bis heute, weil es etwas Göttliches. So wie niemand Gott sieht, kann auch niemand die Seele sehen. Aber wir sind eine lebendige Seele. Und zwar, dass ich eine Persönlichkeit bin. Also meinem Hund, ich habe jetzt zurzeit keinen, aber ich hatte mehrere Hunde. Meinem Hund ist noch nie eingefallen, mir 5 Euro zu klauen, zum Metzger zu rennen und dann sich eine Wurst zu kaufen. Aber mir fällt es ein. Ich kann das machen. Und so weiter. Der Mensch kann kombinieren, der Mensch kann denken. Und dann hat er vielleicht auch schlechtes Gewissen hinter. Du, ich habe die 5 Euro geklaut, die sind ja gar nicht meine Euros. Und dann, du siehst also, kommt das Gewissen. Aber Gewissen ist nicht Seele. Das habe ich am Sonntag kurz euch gestreift. Also, wir müssen also Stock höher gehen. Seele ist etwas Göttliches. Und die Seele lebt aus der Quelle, das ist Gott, den Glauben an Jesus. Und Jesus ist die Kraft für die Seele, unsere Seelenkraft, Seelenspeise, Seelennahrung. Alles, was Jesus hat, das hat er dir zurückgelassen, hat er vollbracht, es ist getan, sagt er, brauchst du keine Sorgen machen. Gott hat uns in Jesus alles verpackt und rübergebracht. Er wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und deshalb sagt, wer nicht mein Fleisch ist, dieses göttliche, verwirklichte Fleisch in Jesus Christus, das hat keinen Teil an mir. In Jesus steht Gott dir zur Verfügung. So ganz wahnsinnig. Du wirst, da vielleicht steigt es vielleicht im Kopf noch was. In Jesus steht dir alles zur Verfügung, was du brauchst. Du musst nur den Namen des Herrn anrufen und du wirst gerettet. Und alles, was ihr in meinem Namen bittet, wird euch gegeben. Also Jesus ist dieser Schlüssel, dieser Weg. In seinem Namen kommst du zu Gott und Gott zu dir. Du musst nur Jesus sagen und Gott ist schon da. Du musst nicht warten, bis er irgendwie so einen Feuerstrahl vom Himmel schenkt oder Lichtstrahl. Er ist da. Wenn du den Namen des Herrn anrufst, ist er da. und er ist schon da, als du noch gar nicht da warst. Wer sich weigert, Jesus anzurufen, sich von Jesus wegdreht oder weggeht, das bleibt leer. Sein Konto ist ungedeckt. Da wird nichts geliefert, da kommt nichts an. Also, wer Jesus nicht will, der bleibt ein armer Hund. Mehr nicht. Wer Jesus nicht will. Das, ich werde nie vergessen, ich habe mal einen Juden hier gehabt, also einen messianischen Juden, gab er sich aus. Er wäre ein messianischer Jude. Und dann haben wir gesungen, singen so Jesuslieder. Und immer wenn der Name Jesus war, hat er sich weggedreht. Der wollte es nicht wahrhaben. Jesus nennt sich aber messianischer Jude. Der war einmal da, aber das letzte Mal auch bei mir. Aber das war so typisch. Dann haben Leute sogar in der Gemeinde gemerkt, immer wenn Jesus anklingt, dann dreht er sich weg. Wer Jesus nicht will, kann fromm sein, so viel er will, bis zur Vergasung. Nützt alles nichts. Jesus ist der Weg. Jesus ist der Schlüssel. Wer den Sohn Gottes hat, der hat das Leben. Und wer den Sohn Gottes nicht hat, andersrum umgesetzt, der hat das Leben nicht. Die meisten Leute sind ahnungslos. Sie wissen gar nicht, wie wichtig Jesus ist. Deshalb versuchen die Religionen, Jesus auszuklammern. Ach, Maria, die Aposteln, die Heiligen, die werden immer, oder dann kommen Menschen, der Pastor oder dann die Gemeinde, die Organisation. Das ist alles andere wichtiger als Jesus. Uns muss Jesus Nummer eins sein. Und sobald Jesus der Wichtigste ist und so weiter, dann fängt an, sich was zu bewegen. Zuerst mal eine Unruhe. Da tobt die Hölle. Jesus von Nazareth, warum bist du gekommen, uns vor der Zeit zu quälen? Ist es so wichtig, dass du Jesus hast? Dann regen sich plötzlich die Geister in deiner Umgebung. Entweder gehen Jalousien auf oder Jalousie auf. Runter oder auf. Also entweder öffnet sich der Himmel oder der verschließt sich. Ohne Jesus erfahren wir keine Barmherzigkeit Gottes. Werden gar nicht besonders behandelt bei Gott oder die Engel, die interessieren sich nicht. Wenn du dich für Jesus nicht interessierst, interessieren sich nicht einmal die Engel für dich. Die Engel gaben den Namen Jesus. Das ist ihre Erfindung. Und du sollst ihn Jesus nennen und er wird sein Volk selig machen. Deine Gebete werden erhört nur wegen Jesus. Und dir wird geholfen nur wegen Jesus. Und du kommst in den Himmel nur wegen Jesus. Und du bekommst bei Gott Recht, auch wenn du Unrecht hast. Wegen Jesus. Meistens haben wir Unrecht. Wir denken, wir sind im Recht. Aber wenn du genau hinter die Sache hinterfragst, merkst du, ja, ich bin auch nicht vollkommen. Aber wegen Jesus bist du tadellos. Bist du perfekt, vollkommen. Ohne Jesus landest du in der Hölle. Und nirgendwo, weder im Himmel noch woanders nimmt jemand eine Notiz von dir. So, ich warne euch vor einer Religion ohne Jesus. Das kann ich nur warnen. In solcher Religion wird man arm, wird man schwach, geht man schnurstracks ins Verderben. Weißt du, du kannst nicht zu Jesus kommen. Wir brauchen Priester. Nein, zu Jesus kommst du ganz direkt. Er sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit. Und er ist der Mittler zwischen Gott und den Menschen. Du brauchst keine Priester mehr. Und du brauchst niemand, der für dich fürbittet. Er ist ein hoher Priester. Er betet für dich. Er vertritt dich bei Gott mit einem, und der Heilige Geist noch dazu. Der Weg ohne Jesus geht schnurstracks in die Hölle, in die Gottesferne, ins Nichts, in die Katastrophe, in Chaos. Ohne Jesus erlebst du nichts von Gott. Das ist meine Feststellung. Du kannst beten, so viel du willst. Du kannst Gedichte aufsagen, kannst Sprüche klopfen, kannst philosophieren, kannst meditieren und so weiter. Wenn Jesus nicht das Zentrum ist, des ganzen Geschehens, kommst du nicht durch. Er ist der Zünder, der die Sache zur Explosion bringt oder zu Gott bringt. Satan möchte dir immer gerne Jesus nehmen und er möchte sich gerne an der Stelle Jesus sich setzen. Er möchte Jesus spielen. Du musst aufpassen, wer entweder ist der wahre Jesus oder der gespielte Jesus in deinem Leben. Er versucht immer, Jesus dich aus der Reichweite Jesus zu bringen und dass er, ich helfe dir. Und dann, meistens bringt er dann Menschen, dann Institutionen, dann Organisationen und was auch immer, kommt als Engel des Lichts, verkleidet sich gerne als Jesus, als Heiliger Geist oder als Vater und spielt dir was vor. Und spielt dir was vor, dann ist die Esoterik New Age, Spiritismus, dann glaubst du, ja, das war wirklich Gott, das war der Teufel, perfekt. Wenn du keine geübte Sinne hast und der Heilige Geist deine Sinne nicht schärft, wirst du Jesus nicht erkennen. Er wird mich verklären. Also womit speist du deine Seele? Mit dem verklärten Jesus. Nicht mit dem natürlichen Jesus. Weißt du, Maria und Josef, was schreibt Paulus über Maria und Josef? Gar nichts. Über die Bethlehem oder Nazareth oder diese Kindheit Jesu. Weißt du, manchmal ärgern sich Leute und sagen, warum haben wir so wenig über die Kindheit Jesu? Was hat er da die ganze Zeit gemacht? Wir wissen nicht, was er gemacht hat. Geschlafen wird er nicht haben. Er wird was gemacht haben. Aber das ist auch nicht wichtig. Paulus sagt, wir kennen Christus nicht mehr nach dem Fleisch, sondern nach dem Geist. Nach der Offenbarung, nach der Auferstehung. Deshalb, uns ist unwichtig, was Jesus da in Galiläa getrieben hat. Oder wie viel Teufel da ausgetrieben hat, oder Kranke geheilt hat. Das ist alles unwichtig. Ob er in Bethlehem geboren ist oder in Nazareth geboren ist, ist ja unwichtig. Ob er in Ägypten war oder nicht, das ist unwichtig. Wir kennen nicht mehr diesen Menschen Jesus. Ob er eine krumme Nase gehabt hat, oder Locken gehabt, oder Bart gehabt hat, das ist ja nicht heilsnotwendig. Wir kennen nicht mehr Jesus nach dem Fleisch. Ob er aramäisch oder hebräisch oder lateinisch oder griechisch gesprochen hat, das ist unwichtig. Wir kennen Jesus nach dem verklärten Jesus. Und wir sehen diesen Jesus, der alle Macht hat, alle Gewalt hat, der triumphiert, der mächtig ist, der stark ist. Wir kennen diesen großen, herrlichen Jesus. Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. So. Wir kennen Jesus nicht mehr nach dem Fleisch. Und ich bin so froh, dass ich diesen Jesus nicht dienen muss. Dann müsste ich ein Jude werden. Und das will ich nicht. Ich bin Christ. Ich glaube an Jesus und liebe meinen Heiland. Meinen auferstandenen Herrn Jesus. Und vor ihm müssen sich alle Knie beugen, müssen alle Zungen bekennen, dass er der Herr ist. Das ist dieser Jesus. Vor dem Juden Jesus wird sich niemand beugen. Aber vor dem herrlichen, auferstandenen, mächtigen, glorreichen Jesus, der alle Macht und Gewalt hat im Himmel und auf Erden und unter der Erde. Und deshalb, du musst auch diesen Jesus kennenlernen und keinen anderen. Und das ist, die Seele muss gespeist werden. Und das, was man speist, das wird man. Die Inder sagen, wenn du nur Obst isst und nur Mandarinen isst, am Schluss riechst du wie ein Mandarine. Ja, das, was du isst. Das isst Knoblauch und dein ganzer Körper riecht nach Knoblauch. Auch wenn du 3 Tage nicht gegessen hast, Knoblauch. Nein, das, was man isst. Wenn du Jesus isst, dann riechst du nach Jesus. Dann wird er aus deinen Poren sich outen. Dann wirst du aus jeder Zelle, dann wirst du Jesus in Kleinformat werden. Wenn du sehr viel Umgang mit Jesus hast. Die Seele möchte Umgang mit Jesus haben. Das ist, was die Seele möchte. Danach sehnt sich wieder, Hirsch schreit nach Wasser. So schreit meine Seele Gott nach dir. Und dieser Jesus ist präsent. Er sagt, wo 2 oder 3 zusammenkommen, bin ich mitten unter ihnen. Da braucht man nicht die großen Massen. Viele Leute glauben, wenn die Masse da ist, dann ist Jesus da. Nein, der Herr ist nicht in der Masse. Der Herr ist in Jesus da. Und ich frage mich immer wieder, wenn ich Gottesdienst habe, wenn ich irgendetwas tue, wenn ich irgendwo diene, war Jesus da? Habe ich die Menschen zu Jesus gebracht? Wenn ich die Menschen nicht zu Jesus bringe, habe ich versagt. Bin ich eine Niete. Aber wenn ich die Menschen zu Jesus gebracht habe und die Menschen ermutigt habe, glaub an Jesus, das wird schon recht werden. Glaub an Jesus, es wird schon gut werden. Der Herr wird es schon tun. So, du brauchst geübte Sinne und dass du merkst, Jesus ist der Weg zu einem erfolgreichen Leben. Dass du merkst, Jesus ist der Weg, wie ich gesund werde, wie ich stark werde, wie ich glücklich werde, wie ich fröhlich werde, wie ich nach Himmel rieche. Ja. Ein Duft, ein lieblicher Geruch des Herrn oder dem Herrn. Wir könnten noch so vieles sagen, denn Erlösung ist, dass das auch unser ganzer Körper, das ganze System verändert wird. Wenn die Seele verändert wird, wird dein ganzes System vom Geist und Leib verändert. Du wirst plötzlich anders denken, du wirst ganz anderen Appetit haben, du wirst nicht mehr nach der Nahrung streben und sagen, ich will doch das und das und das so weit. Wir dürfen Leckerei haben, aber der Weg über die Zunge ist kurz, steht in der Bibel. Aber da wirst du merken, dass nicht alles, der Mensch lebt nicht von Brot allein, sondern von einem jeglichen Wort, das durch den Mund Gottes geht. Und was nützt es dem Menschen, wenn er, oder der Seele, nicht nur dem Menschen, was nützt es der Seele, wenn er die ganze Welt gewinnt und nimmt Schaden an seine Seele? Was nützt es dem Menschen? Wenn er alles hat, alles erlebt, alles gesehen hat, überall gewesen ist, alles mitgemacht hat und seine Seele ist unbefriedigt. Wir tun so viel für den Körper, putzen zweimal, dreimal, viermal die Zähne am Tag, waschen x-mal die Hände und wir machen alles für den Körper. Wir trainieren Bodybuilding und so weiter. Das ist eine ganz Körperkultur, ist ganz groß. Wir tun so viel für den Körper. Was tun wir für die Seele? Wir sollten Seelenkultur entwickeln. Nicht nur Body- und Körperkultur, Seelenkultur. Die Seelenkultur wäre, dass du dich im Herrn erbaust. Von David heißt es, er ermannte im Herrn. Er wurde Mann im Herrn, obwohl er schon Mann war. Er wurde Mensch in Gott. Die Seele sehnt sich immer nach was Großem. Gott ist der Große. Wenn du so durch die Wälder fährst, wo Wälder gerodet worden sind, da wirst du immer sehen, die Förster, die lassen immer wieder so ein paar Bäume, ein paar große alte Bäume übrig. Und ich habe mich oft gefragt, warum bleiben da die alten großen Bäume übrig? Und so weiter. Aber diese Bäume sind da, damit die kleinen Bäumchen mal sehen, eines Tages kannst du auch so groß werden. Eines Tages wirst du auch so groß und so weiter. Und das soll uns anspornen. Die Seele braucht Ansporn, braucht Vorbilder sogar. Und Gott will unser Vorbild sein in allem. Wir sind das Ebenbild Gottes. Also das muss, irgendjemand muss Modell gestanden haben. Und Gott ist das Modell gewesen für dich und mich. Und die Seele sehnt sich danach. Wenn du deine Seele ernähren willst, dann schau immer auf das Größere. Was ist das Größere in deinem Leben? Zeige deiner Seele das Größere. Was ist größer als diese Welt? Was ist ewiger als diese Welt? Preise die großen Taten Gottes. Und das war, was die Pfingstler damals getan haben. Die haben die großen Taten Gottes gerühmt. Der Herr hat Jesus auferweckt oder der Vater hat Jesus auferweckt. Der hat Jesus zu sich genommen und so weiter. Die Seele will nur das Größere. Nur das Größere. Womit speist du deine Seele? Speist du mit dem kleinkarierten, spießbürgerlichen Zeug, mit Sorgen, mit Anfechtung? Ach Leute, wir haben so viel Kämpfe. Wir haben so viel Kummer. Wir haben so viel Leid. Wir haben so viel Elend. Das sind niedrige Gründe. Du solltest deine Seele speisen, wie groß ist mein Gott. Sag deiner Seele, wie groß dein Gott ist. Geist, sag es. Dein Geist muss vielleicht rufen. Oder der Körper muss einen Stoß geben und sagen, wach auf, liebe Seele, und der Herr wird dich erleuchten. Wir haben einen großen Gott, der kann alles, der kann sogar aus Steine Kinder auferwecken. Der kann aus nichts schaffen. Schau, was er alles gemacht hat. Die Seele sehnt sich, sie ist darauf angelegt, nach dem Größeren. Mit weniger gibt sie sich nicht zufrieden. Wenn sie das Große nicht bekommt, das Allergrößte, das Wichtigste, dann ist sie unglücklich. Und darum haben wir so viele Christen, die haben schon den Heiland und sie haben Sündenvergebung. Aber Sündenvergebung ist gar nichts. Du kannst Sündenvergebung haben und doch deine Seele ist unglücklich, weil du das Große noch nicht erlebt hast. Gott ist größer als die Sünde, größer als meine Schuld und größer als meine ganze Vergangenheit ist. Weißt du, ich muss mich an meiner Vergangenheit nicht festhalten. Ich habe Gott und er bringt mich nach vorne. Der große Gott. Wenn du einmal in die Sonne geschaut hast, das Licht gesehen hast, dann wirst du nicht mehr die Dunkelheit anschauen und interessiert dich auch nicht mehr. Die Seele will immer das Optimale, das Beste, das Schönste, das Heiligste. Deshalb sind auch die Menschen so eifersüchtig. Der Eifersucht liegt in der Seele, weil du siehst, jemand anders ist besser als du und du willst genauso, du willst besser sein als der oder die. Deshalb, das ist ein Trachten der Seele. Deshalb trachte zuerst nach dem Reich Gottes. Die Seele soll nach dem Reich Gottes trachten. Und das Reich Gottes ist inwendig in euch. Die Seele trachtet immer nach das Göttliche. Auch wenn es nicht versteht und nicht begreift. Also jetzt weißt du, womit du deine Seele speisen kannst. Mit Jesus. So wie der Heilige Geist ihn verklärt und rüberbringt. Du kannst deine Seele nicht mit diesem gottlosen Zeug speisen. Und abspeisen. Weißt du, das nimmt sie gar nicht an. Die sagt, das ist Dreck, Müll, Plastik. Da verdirbst du. Wenn du deine Seele mit Geld abspeisen wolltest, und du merkst, es geht nicht. Mit Geld kann man sich keine Liebe kaufen, kann man keine Geborgenheit kaufen, kann man keinen Frieden sich kaufen. Und wenn man sich den erkauft, ist sowieso ein billiger Friede. Du kannst deine Seele nicht mit Materialismus abspeisen, wenn du das gibst, ist genauso, als wenn du Steine schlucken würdest. Du erstickst. Du kannst die Seele nicht mit unheiligen Dingen befriedigen, du machst es noch unglücklicher. Jetzt stehlen wir und jetzt lügen wir und jetzt machen wir das und das und das. Deine Seele, die geht runter, fällt in sich zusammen. Aus deinem Leben wird eine Tragödie dann am Schluss. Die Seele wird zerbrechen, wenn du mit materialistischen Dingen deine Seele befriedigen möchtest. Deinen Geist kannst du damit beschäftigen, aber deine Seele ist unglücklich. Und da gibt es kein Feedback, keine Kommunikation, Seele und Geist. Und dann nachher auch Geist und Leib. Jesus sagt vom Heiligen Geist, und er sagt, der Heilige Geist, der kommen wird, der wird von der Meinen nehmen und euch geben. Er wird von meinem nehmen und euch geben. Überleg einmal, was der Heilige Geist tut. Der Heilige Geist ist eigentlich ein Dieb. Jesus sagt, ich komme wie ein Dieb. Aber der Heilige Geist ist auch ein Dieb. Er nimmt von Jesus und gibt uns. Er nimmt von Jesus weg und trägt zu uns rüber. Er wird von dem Meinen nehmen und es euch geben. Und er gibt es ständig, was der Heilige Geist gibt. Der Heilige Geist gibt nichts von sich. Er gibt immer nur das, was er bei Jesus geklaut hat. Versteht mal, ich will es nur, damit ihr plastisch versteht. Wenn ich sage, ja, er hat es von Jesus geschenkt bekommen und euch gegeben, das würde sagen, er wittet. Aber wenn er auf diese Art es macht, er überträgt Jesu Leben in dein Leben. Das ist, was der Heilige Geist macht. Der Heilige Geist gibt dir das Denken, das Jesus hatte. Das göttliche Denken. Das göttliche Fühlen. Das göttliche Sehen. Das, was Jesus hatte. Der wird von meinem nehmen und euch geben. Wenn du das verstanden hast, hast du eine ganze Menge vom Evangelium verstanden. Was Jesus alles hatte hier auf dieser Erde. Und der Herr Jesus sagt, bitte, nimmt's. Er wird von meinem nehmen und euch geben. Das göttliche Verstehen, das Jesus hatte, wird der Heilige Geist nehmen und dir geben. So dass du Gott genauso verstehst, wie Jesus ihn verstanden hat. Die Liebe, die Jesus in sich hatte für seine Sünder und Freunde und so weiter, wo er am Kreuz betet, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Er wird diese Liebe nehmen, nimm's und überträgt es dir. Und du musst nur zupacken und sagen, ja Herr, danke. Du musst nicht fragen, wo kommt es her? Wenn der Heilige Geist dir das gibt, du hast mit Danksagung empfangen. Der Heilige Geist wird von Jesus nehmen und dir geben. Das ist so simpel. So, da musst du nicht groß gebildet sein und Theologie studiert haben und so weiter. Der Heilige Geist macht dich fit für den Himmel. Das macht der Heilige Geist. Er wird von meinem nehmen und euch geben. Macht dich fit für ein heiliges Leben, für ein gerechtes Leben. Macht dich fit für den Umgang mit Gott. Denn das, was du jetzt hier bekommst vom Heiligen Geist, was er von Jesus nimmt und dir gibt, das brauchst du nachher im Himmel, wenn du dort ankommst. Denn du sollst genauso entrückt werden, wie Jesus entrückt worden ist. Er wird von meinem nehmen und euch geben. Und dann wirst du dann ins Reich Gottes versetzt. Du wirst neben Christus sitzen. Du wirst aussehen wie Christus und leben wie Christus. Er macht aus dem Unsinnigsten das Sinnvollste. Weil er von Jesus nimmt und dir nimmt und dein Gefäß füllt und dein Leben Vollmacht von der Herrlichkeit Gottes. Er nimmt den Mut und die Kühnheit Jesu und gibt dir, Feigling, den Mut und die Kraft Jesu. Und dann stehst du da, als wenn der liebe Gott da wäre. Nein, er wird von der Meinen nehmen und euch geben. Wie ist Jesus gestanden? Jesus ist nicht weich geworden, ging nicht in die Knie, hat nicht um Gnade gebeten, er war selbst Gnade. Er stand und sagte, ja, bitte kreuzigt mich, hier bin ich. Nehmt mich und lasst die anderen gehen. Das war der Herr. So, der Heilige Geist ist dieser große Gestalter. Er wird von mir nehmen und euch geben. Lass uns sagen, er wird von Jesus nehmen und mir geben. Mir wird es geben. Ich weiß nicht, ob es dir geben wird, ob du das haben willst überhaupt. Es hängt von dir ab, ob du das annimmst. Das Einzige, was ich tun muss, wenn der Heilige Geist von Jesus was hat, weißt du, wir müssen dem Heiligen Geist bitten, gib mir es, ich brauch's. Ich hab's nötig, bitte nötig. Der Heilige Geist ist, der aus dir eine Persönlichkeit macht. Er baut eine Person auf. Und die Dinge, die noch fehlen die Fülle aus, dein Mangel. Er füllt deinen Mangel mit seinem Reichtum aus. Das macht der Heilige Geist. Er wird von meinem nehmen und euch geben. Sein Erlebnis. Dann lebst du ein beschenktes Leben, was der Heilige Geist genommen hat von Jesus. Und Jesus braucht das alles nicht. Jesus hat den Sieg errungen. Er braucht keinen Sieg. Er war schon immer siegreich. Er hat schon immer Macht gehabt. Er braucht nicht, dass jetzt jemand kommt und sagt, Jesus, du bist allmächtig. Aber diese Allmacht, die er hier auf dieser Erde hatte, die nimmt der Heilige Geist weg von Jesus und gibt es dir. Dass du deinen Sturm stillst, dass du die Courage aufschaffst und sagst, stopp, da musst du gar nicht hingehen, das kannst du vom Bett aus machen. Ich habe mal jemand eine Geschäftsfrau kennengelernt und diese Geschäftsfrau hat das Geschäft vom Bett aus gesteuert. Am Telefon oder zwei Telefone irgendwo im Raum und die hat alles, das war vor 20 Jahren oder mehr, und sie hat vom Bett aus gemacht. Du kannst die Siege vom Bett erringen, musst gar nicht groß hinstimmen, du musst nur im Namen Gottes stehen und mit Jesus sein und den Heiligen Geist arbeiten. Der wird von dir nehmen und Jesus bringen. Gilt auch mit den Gebeten und mit der Fürbitte. So, Römer Kapitel 10, Vers 9 und 10. So man mit dem Herzen glaubt und mit dem Munde bekennt. Nur diese Passage. So man mit dem Herzen glaubt und mit dem Munde bekennt. Du kannst auch natürlich alles andere auch noch mitlesen. Weißt du, unsere Seligkeit hängt von dem, was du mit dem Herzen glaubst. Was die Seele dem Geist sagt und was der Geist deinem Herzen sagt. So du mit dem Herzen glaubst. Das Herz ist ein körperlicher Teil. Also was du innerlich drin verstehst, begreifst, erfasst, ergründest, was dir klar ist, so du mit dem Herzen glaubst und mit dem Mund bekennst. Also du musst sprechen. Der Heilige Geist wird nicht sprechen. Aber der Heilige Geist sagt deine Seele, du, das ist wahr, was da gepredigt wird. Das ist Realität, das ist für dich. Das nimmt er vom Jesus und gibt dir, das ist dir gegeben worden. Und uns wird alles gegeben, liebe Geschwister. Euch wird es gegeben. Das rechte Wort, das wir sprechen sollen. Weißt du, uns wird gegeben. Da stehst du da, bist du irgendwo im Verhör und wirst da im Kreuzfeuer auseinandergerissen. Und der Heilige Geist sagt deiner Seele, bleib ruhig. Sei still, harre des Herrn. Und du wirst Gott noch loben und preisen. Und dann in diesem Moment kriegt der Geist den Impuls, oh, du darfst still sein, du kannst ruhig sein, Gott wird alles wohl machen, Gott hat alles unter Kontrolle, er hat alles in seiner Hand. Und dann sagst du, Leute, ich muss eines sagen, hier hat Gott alles unter Kontrolle. Dann hast du Autorität. Du kannst nur in Autorität sprechen, wenn der Heilige Geist deiner Seele den Impuls gegeben hat. Und deine Seele diesen Impuls aufgegriffen hat und in deinem Geist dieser Impuls plötzlich wahr geworden ist. Ach, das ist doch wahr. Und dann sagst du, aber lieber Vater, durch den Heiligen Geist. Du hast Gott gar nicht gesehen, aber der Heilige Geist bringt Gott in dein Leben. So du mit dem Herzen glaubst und mit dem Munde bekennst, wem und wo sollst du bekennen? Als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, in der Gemeinde muss man vielleicht bekennen, vor andere Leute muss man bekennen, oder auf der Straße, in der Evangelisation. So du mit dem Herzen glaubst und mit dem Munde bekennst. Wem muss man das bekennen? Gut, dass du fragst. Wen geht das überhaupt was an, was du im Herzen glaubst? Wen geht es an, was du glaubst? Für wen ist es wichtig, was du glaubst? Oder wer interessiert sich dafür überhaupt? Interessiert sich überhaupt jemand, was du glaubst? Ist doch mit den meisten Leuten Käse, was du glaubst. Die nehmen dich sowieso nicht ernst. Ja, es ist wahr. Du sagst, was will er? Gott will dein Herzenbekenntnis hören. Gott will dein Herzenbekenntnis hören. Dass dein Herz sagt, mein Gott, mein Herr, mein Hirte, mein Heiland, mein Arzt, mein Tröster, meine Kraft. Gott will aus deinem Herzen, dass es so ein Echo ist. Weißt du, Echo, da muss ein Hohlraum da sein, dein Herz ist hohl. Aber die Seele sagt dem Geist und der Geist sagt, der Herr ist dein Hirte, mein Hirte. Du sagst ja, und du übersetzt nicht dein Hirte, sondern mein Hirte. Weißt du, es ist schon was anderes, ob du sagst, das ist ein Haus oder ob es ist mein Haus. Oder das Auto da drüben, das ist ein Auto, nein, das ist mein Auto, damit fahre ich. Und das ist, was der Heilige Geist, wo der Heilige Geist dich versetzt, dass du sagen kannst, mein Gott und mein Herr. Das hat der Thomas, als er Jesus begegnete, gesagt, Gott will dein Herzenbekenntnis, das, was du verstehst, dass du das auch aussprichst, wiederhole mal, verstehst und so weiter. Genau das ist, was der Heilige Geist möchte. Der Heilige Geist sagt es der Seele und die Seele sagt es dem Geist und du musst mit deinem Munde wiederholen, was hier drin ist. Und wenn hier nichts drin ist, kannst du auch nichts wiederholen. Und wenn hier Kummer drin ist, wirst du nur Kummer wiederholen. Und wenn hier Sorge ist, wirst du nur Sorge wiederholen. Wenn das Herz voll ist, Mord, Ehebruch, Zank, Streit, Eifersucht, Neid oder Glauben und Lobgesänge, egal, von was ist dein Herz voll? Füllt die Seele deinen Geist, sodass dir dein Geist dein Herz füllt? Gott will wissen, was da drin ist. Erforsche mein Herz und siehe, wie ich meine. Also, die Wiederholung ist so wichtig, dieses Bekenntnis. So du mit dem Herzen glaubst und mit dem Munde bekennst, aussprichst, was drin ist, was du wirklich fühlst. Ich fühle, Gott wird etwas tun. Und wenn du das immer und immer sagst und wiederholst und darauf stehst und dich darauf stellst, dein Herz ist da, wo dein Schatz ist, wo Gott ist oder nicht, wo dein Reichtum ist, dein Lebensinhalt, deine Stärke, deine Kraft, da ist dein Herz, wo das Wichtigste da ist. Und deshalb, die Seele muss dein Herz steuern. Und die Seele ist etwas Unsichtbares, etwas Unfühlbares, etwas Unbegreifliches, etwas Undefinierbares. Weißt du, du kannst deine Seele nicht mit allerlei, oder dein Herz, und ja, von deiner Seele ausgehend, du kannst dein Herz nicht mit allerlei Mist und Unsinn füllen, mit allerlei Meinungen. Du brauchst schon die richtige Meinung. Der Heilige Geist will deiner Seele, deinem Geist Zeugnis geben, dass du Kind Gottes bist. Und dann sagst du, ich bin ein Kind Gottes. Ich bin gesegnet. Ich bin geheilt. Du wirst geheilt, bevor du geheilt wirst. Du wirst befreit, bevor du befreit wirst. Dein Herz soll die Meinung Gottes wiedergeben, widerhallen. Und dann sagst du das aus und proklamierst das aus und das verkündigst du nachher auch. Die Seele ist ein Teil von dir, das aus der Ewigkeit herkommt. Der ewige Teil von dir. Der Körper ist der zeitliche Teil von mir. Und der Geist steht dazwischen. Der Geist ist das Bindeglied. Aber die Seele ist ein Teil aus der Ewigkeit, aus der Unvergänglichkeit. Deshalb geht es wieder zu Gott zurück. Der Körper bleibt hier, Staub zu Staub, Asche zu Asche. Das erleben wir millionenfach und milliardenfach auf dieser Welt. Aber die Seele ist Gott gegeben. Und deshalb, wenn du die Seele nicht mit Gott verbindest, in Verbindung bringst, das passiert jetzt, während wir hier im Fleisch leben. Ich bringe meine Seele mit Gott in Verbindung. Rufe den Namen des Herrn an. Und wenn das passiert, wird die Seele aktiv. Wird der Kontakt hergestellt und gesucht, die Spur, wo ist das? Gottes Gedanken werden dann ergründet, plötzlich begreifst du, der Herr ist hier und ich wusste es gar nicht. Und Gott ist hier und du weißt es nicht. Die Seele spricht die Gedanken Gottes aus und überträgt es dann weiter auf den Geist und der Geist dann auf das Gefühl, auf den Willen, auf die Füße, auf die Hände, auf die Organe. Deine Seele braucht die richtige Nahrung. Der Mensch lebt nicht von Brot allein, sondern von einem jeglichen Wort, das durch den Mund Gottes geht. Das ist die Nahrung, die deine Seele braucht. Das Wort Gottes ist dein Lebenselement, so wie für den Fisch das Wasser. Du kannst auch im Trockenen zappeln, und die meisten zappeln auf dem Trockenen. Wedeln so hin und her, bisschen so und denken, wie leben. Aber du bist erst richtig in deinem Element, wenn du im Wasser bist als Fisch. Und es ist so wichtig, dass du dorthin kommst, wo du hingehörst. Meine Seele gehört Gott. Und ich muss mich Gott ausliefern. Aber da hängt wieder, ich muss als irdischer Mensch dafür sorgen, dass ich meine Seele auf Gott konzentriere. Meine Antenne einrichte auf Gott, anpeile. Herr, wo bist du? Daniel und seine drei Freunde, sie haben etwas getan. Sie waren Gefangene in Babylon und dann sollten sie erzogen werden, sie sollten was werden, Prinzen und Prinzessinnen und irgendwie Führungspersönlichkeiten. Und dann wurde ihnen Essen vorgesetzt und sie haben gesagt, König, wir wollen nicht von deiner Speise essen. Und das ist sehr wichtig. Das ist nur bildlich hier jetzt, aber das ist eine große Botschaft. Die Daniel und seine Freunde, sie wollten nicht von der Speise des Königs essen. Und es war bestimmt kein Ramsch, das war nicht Abfall, das war nicht Kadaver oder was Fauliges. Die haben das Beste bekommen vom Besten, was die Leute damals aßen. Aber die wollten das Beste der Zivilisation gar nicht haben. Die wollten nicht das, was Babylon gerade ist. Sie wollten ihre Speise, reine Speise, gute Speise. Jetzt nichts für Vegetarier oder irgendwas anderes oder Asketentum. Nein, sie wollten einfach Gott wohlgefällig essen. Das Essen, was ihre Seele befriedigt. Das, was ihnen gut tut, was ihnen gut bekommt. Und sie haben gesagt, lass uns mal einen Test machen. Und dann haben sie eine Weile nichts vom Tisch des Königs gegessen und getrunken. Und dann waren sie 10-mal klüger. Klugheit kommt etwas, das, was deine Seele als Nahrung bekommt. Je mehr Heiliger Geist deine Seele bekommt, desto klüger wirst du. Desto cleverer wirst du, desto gebildeter wirst du, desto intelligenter wirst du. Und sie waren 10-mal klüger und sie waren 10-mal schöner. Also 10 vollkommen als die anderen. Es ist hart, was ich hier sage, aber ich sage ein paar Wahrheiten und möchte diese paar Wahrheiten sagen. Wenn du was werden willst bei Gott, mit deinem Leben, musst du deine geistigen Speisen sortieren und musst vielleicht auf die Speisen dieser Welt verzichten. Ich meine nicht, dass du auf Wurst und Käse verzichtest, aber auf die weltlichen Speisen musst du verzichten, was es auch immer ist. Die weltlichen Speisen sind gar nicht gesund. Sie sind krankmachend, die weltlichen Speisen. Du fragst ja, was ist das? Ich werde sie noch sagen. Pass auf, wissen. Hab ein bisschen Geduld. Wenn du das ewige Leben erreichen willst, musst du auf die weltlichen Speisen, was es auch immer ist, verzichten. Deine Seele lebt von ganz was anderem. So wie Daniel und seine Freunde verzichteten auf das Königsspeise. Und das war bestimmt was Leckeres. Wenn dann Straßenjunge das bekommen hätte, hätte sich die Finger abgeleckt. Aber die sagten, wir verzichten darauf. So wie Moses auf die Schätze Ägyptens verzichtete, den Reichtum Ägyptens verzichtete, weil er irgendetwas fühlte, da gibt's noch mehr für die Seele als nur die Schätze Ägyptens. Also, die weltliche Speise ist Gift für deinen Geist. Nicht alles, was du schluckst, sättigt dich auch. Verstehst du? Und nicht alles, was gut aussieht, ist auch richtig und löscht deinen Durst. Zum Beispiel, die meisten Leute sind nicht in der Wüste verdurstet, die meisten Leute sind auf dem Ozean verdurstet. Vom Wasser umgeben. Da sind die meisten Leute verdurstet und umgekommen. Nicht in der Wüste. In der Wüste kannst du noch Wasser finden, irgendwo noch. Aber im Ozean, draußen, im Meerwasser verdursten die meisten. Du bist umgeben vom Wasser. Und das ist genauso. Du bist umgeben von der Welt, umgeben von diesem System und du verdurstest. So viele rennen hungrig herum, von Konferenz zu Konferenz. Und rennen für ein Stück Brot, was weiß ich wie weit, bis ans Ende der Erde. Und geben einen Haufen Geld aus. Und ich sag dir, würdest du dich im Bett legen und dich für Gott öffnen, würdest du mehr erleben als diese ganze Rennerei. Würdest du mehr verstehen, denn der Herr gibt den Seinen im Schlaf. Nicht auf große Konferenzen, in der Stille, in der Einsamkeit, in der Einöde. Da, wo nicht die Leute sind, sondern wo du und Gott zusammen seid. Die Seele sehnt sich nach Gott, nach Zweisamkeit. In einer toten, fleischlichen, materialistischen Gemeinde sind schon die meisten verloren gegangen, haben Schiffbruch erlitten und sind Atheisten geworden, während Leute im Atheismus sind Christen geworden, weil die plötzlich Appetit auf Gott bekommen haben. Die haben gemerkt, das ist nicht alles. In einer geistlosen Gemeinde werden Menschen enttäuscht, bestohlen, geistlich ausgeraubt, betrogen, um ihr Heil gebracht, weil ihnen nicht Christus gebracht wird, sondern sie werden von Christus weggelotst. In geistlosen Gemeinden und in geistlosen Umgebung, das kann überall sein, geistlose Menschen gibt's überall, die den Heiligen Geist mal hatten und den Heiligen Geist verloren haben, die nehmen dir den letzten Rest des Geistes weg. So viele haben in so geistlosen Gemeinden ihre Unschuld verloren, ihre Reinheit verloren und sind zu Heuchlern geworden. Da Das ist Tragödie, wenn ich so die Christen anschaue, dass in vielen Gemeinden sie dann so Doppelleben anfangen zu führen und Pharisäer und Schriftgelehrten werden und sogar Gottesmörder. In Gemeinden, wo es nur um Äußerlichkeiten geht, nur um Image, guten Ruf, Anerkennung, dass wir groß rauskommen, so Kristallkathedrale, das und so weiter. Aber Gott ist nicht dabei und Gott trägt es nicht mit. Wo es nur um Aktivitäten geht, Rimmedimme, und ich habe was gegen dich, dass du die erste Liebe verlässest. Und Gott sucht die erste Liebe. Worauf kommt es an? Dass du einfach Gott liebst. Dass du in Gott dich verliebst. Genau um das geht es dem Herrn eigentlich. Der Herr will gar nicht so viel Aktivitäten. Der Herr will nur Liebe haben. Du sollst Gott lieben von ganzem Herzen, ganzer Seele und aus allen Gemütskräften. Nicht, du sollst für Gott arbeiten Tag und Nacht. Du sollst Gott lieben. Weißt du, so viele haben in geistlosen Gemeinden, wo es nur seelisch zugeht, wo es nur ums Genießen geht, ums Erleben geht und wo man sich nur gegenseitig sich beweihräuchert, den Glauben verloren, ihre Berufung verloren, und das ist schlimm. Da kommst du so frisch in erster Liebe und dann wird dir alles vom Leibe gerissen, was Gott in deinem Leben gewirkt hat. Du bist gesund dorthin gegangen und gehst krank wieder davon. Weißt du, du bist vielleicht in manche Gemeinde ganz normal reingekommen und dann gehst als Verrückter nach Hause. Ich übertreibe es nicht, aber es ist so, psychisch Kranke, Belastete, Bedrückte, können mit ihrem Leben nichts mehr anfangen, werden entmündigt, müssen befragen, Pastor, darf ich das? Ältester, darf ich das? Oder Schwester, darf ich das? Bruder, darf ich das? In einer verweltlichten, verkirchlichten Gemeinde haben schon so viele ihre Jungfräulichkeit geistlich gesprochen verloren, sind verzweifelt an Gott und an der Welt und an allem, haben sich verirrt, was ist mit uns los? Sich verstrickt in alle möglichen Sachen, was sie gar nicht wollten. Und sie werden, Entschuldigung, aber als Versaute entlassen und gehen raus. Ich weiß gar nicht. Und das geht genauso wie bei dem verlorenen Sohn. Alles, was Gott gegeben hat, verprasst, verbraucht, verbraten. Die Bibel sagt, wo es Brot gibt, suchet mich. Suchet mich, so werdet ihr leben. Wort Gottes wird in der Endzeit sehr teuer sein, und das erleben wir heutzutage. Eine Rarität. Der Mensch lebt nicht von Brot allein, sondern von einem jeglichen Wort, das durch den Mund Gottes geht. Wir brauchen Rhema-Worte, von Gott inspirierte Worte. Predigten, so vielleicht wie diese, also im gewissen Sinne, wo die Wahrheit uns gesagt wird. Weißt du, heutzutage sagt keiner dir mehr die Wahrheit. Die meisten haben Angst vor der Wahrheit. Weil dann haben sie dich zum letzten Mal gesehen. Oder dann läuft das Geschäft nicht mehr oder die Finanzen kommen nicht mehr so. Leute vertragen die Wahrheit nicht mehr oder nur teilweise. Die Frage ist immer wieder, hat Gott zu uns gesprochen? Und ich möchte einfach ein Diener Gottes sein, einfach Gott helfen, dass nicht nur Logos gepredigt wird, Worte Gottes, Bibelworte, schöne Bibelworte, verständliche Bibelworte. Nein, dass der Herr auch redet. Gott will zu uns sprechen, zu mir ganz persönlich. Und ich kann nur das weitergeben, was er mir gegeben hat. Und dann läuft schon das ein bisschen so in diese Richtung. Willst du überhaupt Gottes Wort hören? Das ist die Frage. Wovon lebt die Seele? Wovon lebt deine Seele? Oder wollen wir nur unterhalten werden? Nette, süße Stunden haben? Oder wo die Ohren kitzeln, wie die Bibel sagt? Sie werden in der Endzeit sich Lehrer aufsetzen und einladen und holen und produzieren, dass sie unterhalten. So Showmasters. Einfach eine wunderbare Schau. War wunderbar. Ich werde nie vergessen, drüben in der Kirche. Ich war nicht im Gottesdienst, der Gottesdienst lief irgendwie anders. Und dann kam ich und stand an der Tür, wie war der Gottesdienst? Wunderbar, bin gesegnet. Ich wollte wissen, was hat er gepredigt? Aber das haben sie nicht mehr gewusst, was da gepredigt worden ist. Da ist in ein Ohr rein und in das andere raus. Weißt du, da ist nichts mehr hängen geblieben. Und wenn die Seele nicht berührt wird, bleibt nichts hängen. Es geht durch nur. Deshalb ist auch ein Problem manchmal, du hast gelesen, das hat dich nicht berührt und ist nicht hängen geblieben. Die Frage ist, was bleibt bei dir hängen? Ein Satz, ein Wort, ein Gedanke, ein Stichwort. Der Mensch lebt nicht von Brot allein, sondern von einem jeglichen Wort, das durch den Mund Gottes geht. Sprich nur ein Wort und mein Knecht wird gesund. Du brauchst ein Wort Gottes. Und das kannst du überall finden. Kannst, wenn du durch den Wald läufst, Gott kann bei dir im Wald reden. Wann hat Gott zu dir irgendwo mal gesprochen? Wie lang ist es her, dass der Herr zu dir sprach? Plötzlich so ein Rema-Wort. Sprich nur ein Wort. Du brauchst gesegnetes Brot, gesegnete Worte, gesegnete Gedanken. Du musst irgendjemanden finden, der Brot hat. Und dann das Brot zu Jesus bringt und brechen lässt und dann verteilt. Und viele satt werden. Und es braucht heute nicht viel, es braucht nur 5 Brot und 2 Fische, um 1000 satt zu werden. Jemand, der sein Brot Jesus zur Verfügung stellt und Jesus brechen lässt. Worte Gottes müssen gebrochen werden. Und das ist die gute, starke, sättigende Speise für die Seele, was deine Seele erquickt. Du erquickst meine Seele. Und es braucht nicht viel. Aber wenn du dieses Brot nicht aus den Händen Jesu bekommst, was sind die Pharisäer und die Sadduzäer da mit ihrem Sauerteig? Und das treibt. Und das bläht. Dann kriegst du einen dicken Bauch. Und kannst nicht schlafen, fängst an zu träumen. Der kleine Junge hatte diese starke Speise bei sich und gibt es dem Heiland. Und du siehst, was 5 Brote schaffen. 5 ist so ein Zeichen für Sinn, für die Sinne des Menschen, 5 Sinne. Und so weiter. Wenn du deine Sinne dem Heiligen Geist zur Verfügung stellst und der Geist Gottes deinem Geist Zeugnis geben kann und deine Seele berührt und durch Jesus gebrochen wird, dann passiert etwas. Dieser Junge hat ein Wunder erlebt, dass noch Körbe übrig blieben. Dir bleibt was übrig, wenn du anfängst, richtig Gott zu dienen. Und zwar in jeder Hinsicht. Den Willen Gottes zu tun, das ist meine Speise, hat Jesus gesagt. Und er sagt, ich bin das Brot des Lebens, wer zu mir kommt, den wird es nicht mehr hungern. Und wenn jemand von diesem Brot isst, der wird leben in Ewigkeit, Johannes 6, 67. Ich bin das Brot des Lebens, den wird es nicht mehr hungern. Wenn du einmal Jesus geschmeckt hast, und die Bibel sagt, schmecket, seht und schmecket, wie freundlich der Herr ist. Wenn du das einmal geschmeckt hast, dann hast du keinen Appetit mehr auf Abwaschwasser. Oder Ramsch oder irgendwie Abfälle, dann willst du immer das Beste. Frisch gebackenes Brot, wie der Elia, und frisches Wasser. Manna vom Himmel. Wenn du einmal Gott geschmeckt hast, wenn du einmal Engelbrot gegessen hast. Die Worte, die ich euch sage, sind Geist und Leben, Johannes 6, 63. Weißt du, dann wirst du dich nicht mehr von Plastik ernähren, von Kunststoff oder künstlich produzierte Gedanken und Worte und nur Fakten und Tatsachen. Weißt du, die Seele lebt nicht von Fakten und Tatsachen. Die Seele lebt nicht von irgendwelchen materiellen Dingen. Die Seele braucht eine Offenbarung. Der Mensch lebt von der Offenbarung. Wann hast du zum letzten Mal eine Offenbarung über dich selbst gehabt? Über deine Situation? Über deine Familie oder deinen Zustand oder deine Zukunft? Die meisten Leute, wenn ich so die Leute beobachte, womit ernähren sie sich? Sie ernähren sich von allen möglichen Irrlehren und Wirrwarr, welcher Art auch immer, wo das auch immer herkommt. Meistens ist es so para, also irgendwo am Rand, Jehovas Zeugenlehre oder Adventistenlehre oder christliche Wissenschaft oder Anthroposophie oder was weiß ich, Esoterik. Irgendwie so am Rande, irgendwas schon echtes, immer biblisch. Wenn ich Jehovas Zeugen angucke, der hat alles Bibelstellen, das ist alles voll mit den Bibelstellen. Die werden nie ohne Bibelstellen kommen. Die sagen, guck mal, hier steht es, und da steht es, und da steht es, und da steht es. Aber weißt du, was den Leuten fehlt, ist Offenbarung. Das ist alles Religion. Katholiken kommen mit Religion, Protestanten kommen mit Religion, und alle kommen mit Religion. Aber was du brauchst, ist Offenbarung. Und vielleicht, Mensch, und jetzt gucken wir, was der Matthäus hier sagt, vielleicht steht das nicht einmal in der Bibel. Aber der Geist offenbart, er wird euch all das erinnern, was er gelehrt hat. Vieles ist schon unterschlagen worden inzwischen durch die ganzen Kirchengeschichte. Ich bin ehrlich, wenn ich Kirchengeschichte studiere und Bibel studiere und mich mit der Bibel beschäftige, dann sehe ich, da ist so viel unterschlagen worden und so viel dazugekommen worden, so viel menschliches Beiwerk. Und es ist manchmal schrecklich, was alles so hinzugefügt worden ist im Lauf der 2000-jährigen Kirchengeschichte. Aber der Heilige Geist ist der Lehrer. Und der Heilige Geist sagt, Leute, vergisst es, schaut auf das. Das ist gar nicht so wichtig. Alles ist nur Stroh. Aber ihr braucht Korn. Was Echtes, was Bleibendes. Ernähre dich nicht vom religiösen Stroh. Und es gibt eine ganze Menge solche religiösen Stroh. Ernähre dich nicht von Verdrehungen und Verzerrungen oder frommen Manipulationen. Weißt du, man sagt, so spricht der Herr, aber das hat nicht der Herr gesagt, sondern der Pastor oder der Prediger, der Evangelist. Es muss der Herr geredet haben. Der Heilige Geist muss deinem Geist Zeugnis geben, das ist von Gott gewesen. Ernähre dich nicht vom Fleisch anderer, sondern nimm mein Fleisch und mein Blut, sagt Jesus. Ernähre dich nicht von der Asche. Jesaja 44, lese ich nicht mehr, Zeit habe ich nicht so viel und kannst aber zu Hause nachlesen. Jesaja 44, 17 bis 20, da ist die Rede von Götzenbildner. Da ist, Leute machen Götzen da aus so Bäume und vergolden ein bisschen und sagen, das ist jetzt der Gott. Und das ist Asche, sagt die Bibel, Asche. Die gemachten Götzen, ihre Augen sind verklebt, sie sehen nichts, steht dort. Sie haben keine Erkenntnis und keine Einsicht. Wer Götzen anbetet, der hütet Asche, Abfall, trockenes Holz. Der hat sein Herz verführt und betrogen und läuft Trugbildern nach. Wer Götzen anbetet, verschwendet unnötige Zeit. Beschäftige dich nicht mit Götzen. Und es gibt keine Götzen, es gibt nur Götzendiener. Die sagen, die Lampe, das ist die Erleuchtung, Halleluja. Es ist ein Wunder. Stell dir mal vor, jemand vor 2000 Jahren, der gelebt hat, kommt heute und sieht diesen Scheinwerfer da, sagt, es ist Licht, es ist eine Erscheinung des Herrn. Wir sind hier mit Gott uns zu beschäftigen und nicht mit irgendwelchen Erscheinungen. Unsere Seele braucht etwas Lebendiges, etwas Greifbares und etwas Ewiges. Etwas, was von drüben kommt. Wenn Gott zu dir spricht, und das ist die Nahrung für die Seele, dann wirst du ruhig. Hast gutes Gewissen. Deine weiß, meine Sorgen sind in guten Händen. Ich werde versorgt und die Sache wird entsorgt. Du bist vom Frieden Gottes erfüllt. Wenn du in die Ruhe Gottes eingehst, dann hörst du auf, ein Frömmler zu sein. Du hast die Liebe Gottes erlebt und du weißt, Gott liebt mich so und so, mit Haut und ohne Haut, mit Haaren und ohne Haare. Du weißt, Christus ist in mir und dieser wird alles überleben, dieser Christus in mir wird alles überleben, alle Stürme, alle Katastrophen. Kann Gott zu dir persönlich reden? Wovon lebt die Seele, ist die Frage gewesen. Kann Gott zu dir reden? Du sollst nicht Kopfhörer aufsetzen und sagen, jetzt will ich Gott hören. Allmächtiger Herr, sprich jetzt bitte zu mir. Weißt du, was du machen solltest? Du sollst dein Ohr an den Mund Gottes legen. So steht es in der Bibel mal. Dein Ohr an den Mund Gottes. Herr, was hast du zu sagen? Gott brüllt nicht. Gott flüstert manchmal nur. Gott brüllt nicht. Nur der Teufel brüllt. Gott hat es nicht nötig, zu brüllen, laut zu sein und ich sage dir. Viele leben von dem, was gestern war, vom Abfall, weißt du, von Erinnerungen, von guten Zeiten, schöne Zeiten, aber das sind alles Märchen. Es war einmal, so fängt jedes Märchen an. Wir leben jetzt, hier und heute, durch die Gnade Gottes. Gott will, dass wir frische Erfahrungen machen, frische Offenbarungen haben, frische Impulse. Die Seele will was Frisches, frisches Obst haben. Gewachsen vom Herrn im Paradies. Frisches Obst. Aber viele Menschen sind schwerhörig für Gott geworden, weil sie so viel die Ohren voll haben mit allen möglichen Sachen. Wenn ich so die Leute heute auf der Straße angucke, finde es kaum mehr vernünftige Leute, die haben da immer so Ohrstöpsel drin. Sind so, weißt du, wo kann Gott zu dir reden? Satan versucht immer, die Eingänge zu blockieren, die Eingangskanäle. Gott möchte, dass du offene Ohren hast. Die Bibel sagt, oder betet Menschen, öffne mir mein Ohr, öffne mir meine Augen. Mit sehenden Augen sehen sie nicht und mit hörenden Ohren hören sie nicht. Weißt du, du hörst so viel Logos, so viel Wunderbares, aber du hörst nicht das Rema mehr. Kann Gott zu dir reden? Weißt du, der Mensch will immer abgelenkt werden. Wenn du Gott begegnen willst, musst du zuerst mal zur Ruhe kommen. Komm auf den Teppich runter. Werd normal. Werd vernünftig. Du versuchst heute auf der Grundlage von gestern zu leben. Du denkst, dass, wenn gestern der so gesprochen hat, aber Gott ist kein gestern Gott. Gott ist ein heute Gott. Und er redet jedes Mal anders. Und er sagt nie zweimal das Gleiche. Kein Wunder, dass so viele Menschen nicht vorwärts kommen, weil sie sich nicht auf Gott einstellen. Rede, Herr, was sagst du? Was hast du gesagt? Wir sollen öfters nachfragen, Herr, was hast du gesagt? Was er euch sagt, das tut. So passiert effektives, erfolgreiches Leben. Gott gibt uns jeden Tag frisches Manna, das hat der Israeliten getan, gegeben. Und du musst dein Manna jeden Tag frisch auflesen. Gott will jeden Tag zu deiner Seele sprechen. Und wenn das der Fall ist, dann wirst du gesund an Seele, Geist und Leib, wenn er jeden Tag frisch zu dir sprechen kann. Psalm 102, meine Tage sind wie Rauch verschwunden, verdorrt ist mein Herz. Punkt, Punkt, Punkt. Ich bin wie eine Dohle in der Wüste, den ganzen Tag schmähen sie mich, meine Feinde. Staub muss ich essen wie Brot und Tränen mischen sich in meinem Trank. Das ist also David hier in seinem Unglück, in seinem Elend, in seiner Krise. Und dann Vers 11, unsere Tage sind wie Schatten, also alles nur, bis er zu Gott kommt, bis er Gott erlebt. Dann kommt er aus diesem Schattendasein heraus, das, was ihn so belastet. Nimm dein Leben nicht so dramatisch, lass die Seele dein Leben bestimmen und nicht die Materie. Lass den Geist dein Leben bestimmen und nicht das Sichtbare. Ernähre dich mit dem Auferstehungsleben Jesu, mit dem Evangelium. Ich lebe und ihr sollt auch leben. Werde teilhaftig der göttlichen Natur. Wie macht man das? Indem man Gottes Wort verschlingt. Zuerst mal musst du essen und dann, zuerst geht's in den Körper. So wie die Nahrung. Zuerst geht die Nahrung in den Magen, dann wird Säure vermischt und durcheinander gerieben, gemahlen, gekocht, gebrutzelt in diesem Chemiewerk. Mensch, und wir sind ein Chemiewerk, regelrechtes, gewaltiges Chemiewerk, da kommt keine Chemie nach. Und dann wird es zur Nahrung, dann wird es zur Kraft umgesetzt, dann wird es zur Geist, das wird verarbeitet. Das, was du isst, muss verarbeitet werden. Das, was du hörst, muss verarbeitet werden. Das, was du siehst, muss verarbeitet werden. Und das muss dann in die Seele hineinkommen und die Seele muss sagen, jawohl, das nehmen wir an oder nein, danke, wir wollen damit nichts zu tun haben. Für deine Seele brauchst du mehr als nur ein christliches Profil. Du brauchst mehr als nur Gesundheit. Du brauchst innere Gesundheit, innere Kraft. Die ewige Perspektive. Du brauchst mehr als nur so religiöses Getue, religiöses Sein. Deine Seele will den Himmel sehen. Den offenen Himmel. Engel gehen rauf und ab. Und das ist geistiges Heilen. Geistiges Freiwerden. Geistige Motivation. Wenn du das siehst, der Himmel ist offen. Jesus hat alles getan. Es ist alles vollbracht. Das ist, was dir diese solide Grundlage gibt für dein Leben. Und da werden diese ganzen Fehlentwicklungen, die noch da sind, beseitigt. Und wir sind voller Fehlentwicklungen, wenn wir zum Herrn Jesus kommen. Glaub doch nicht, wir sind vollkommen. Wir bringen das ganze Paket des alten Wesens, des alten Menschen mit. Und der Herr redet jeden Tag neu. Und du brauchst dieses Wirken Gottes, das Anerkennen Gottes, die Korrektur Gottes. Du brauchst die Medizin aus dem Medizinschrank des Heiligen Geistes. Und da sind so ein paar Tabletten, die du brauchst, die du schlucken musst. Mal da, mal dort. Und das gibt deinem Leben wieder Kraft. Dein Wort war Speise für meine Seele. Konflikte können bewältigt werden, wenn die seelischen Konflikte bewältigt werden. Deine Abwehrkräfte, die werden mobilisiert, aktiviert, wenn der Heilige Geist Raum in deinem Leben bekommt. Wie viel Raum gibst du dem Heiligen Geist in deinem Dasein, beim Alltag? Wenn Gott in dir ist, dann hast du langsam aber sicher all deine seelischen Konflikte in den Griff. Wenn deine Seele gut geht, geht es deinem Immunsystem gut, hast Abwehrkraft, Widerstandskraft. Wenn deine Seele gut geht, kannst du die Konflikte lösen von innen heraus. Und alle Konflikte, die wir haben, werden immer ausschließlich von innen gelöst. Von der Zentrale, von der Seele. Und die Seele geht zu Gott wieder. Die Seele sagt, oh Vater, ich kann allein nicht, hilf mir, gib mir das rechte Wort, das rechte Verstehen, das rechte Tun. Deine Seele braucht eine gesunde Nahrung. Wenn du weißt, ich muss jetzt einen schweren Weg gehen, du musst zuerst mal kräftig essen. Deshalb die jungen Leute in der Bibel, in den biblischen Zeiten, die im Krieg zogen, die sollen das beste Fleisch bekommen, nicht von alten Ochsen, sondern von jungen Kälbern, damit sie stark sind, brennend und feurig sind und in die Schlacht gehen. Die Seele braucht göttliche Informationen. Die Seele braucht eine Beziehung zum Vater, nicht zu Menschen. Wir sprechen von Seelenverwandtschaft, also anderen Menschen. Nein, unsere Seelenverwandtschaft ist Gott. Unsere einzige Seelenverwandtschaft ist Gott. Wir reden mit Gott, wir kommen von Gott und wir gehen zu Gott. Und wir kommunizieren mit Gott. Und die Gemeinschaft ist A und O, die Beziehung zu Gott. Was nützt es, wenn er die ganze Welt gewinnt und nimmt Schaden an seine Seele? Du brauchst den Herrn und dann brauchst du keinen Ersatz mehr dafür, dann nichts mehr. Keine Medikamente, keine Götzen, keine Asche. Dann musst du nicht mehr alles in dir hineinfressen. Nein, dann kannst du das alles rauslassen. Du schüttest dein Herz dann aus, weil wenn die Seele von Gott berührt, von Gott ergriffen ist, du schüttest einfach dein Herz vor dem Herrn aus. Und ich habe eines festgestellt, je gottloser die Menschen sind, desto beziehungsloser sie sind, desto höher ist die Depressionsrate bei ihnen, desto einsamer sind die Menschen und desto mehr sind sie von den Medikamenten abhängig. Aber wenn du voll von Gott bist, Enthusiasmus, erfüllt von der Gottheit, wenn du Jesus gegessen hast und Jesus getrunken hast und Jesus deine Seele gesättigt hat, dann gehen dir die Augen auf. Wann sind bei den Emmaus-Jüngern die Augen aufgegangen? Die waren traurig und depressiv, waren Christen, sind Jesus nachgefolgt für 3 Jahre. Das hast du und ich noch nicht so gemacht wie die 3, wie die 2. Und waren doch depressiv, bis Jesus das Brot vor ihnen brach. Und dann gingen ihre Augen auf und sie haben den Herrn erkannt und sie haben den Auferstandenen erkannt. Nicht den musste das erfüllt werden, was in der Schrift gesagt worden ist und so weiter. Nein, nicht mehr die Schrift, sondern die Offenbarung, wer an mich glaubt. Und die rennen nach Hause und erzählen, uns ist der Herr erschienen. Du rennst ganz anders, lebst ganz anders, wenn du der göttlichen Natur teilhaftig wirst. Ich habe Jesus gesehen, das ist teilhaftig werden. Du bekommst eine Antwort. Der Herr war's. Der Herr war's. Jesaja 55 noch ganz schnell. Wohlan, alle, die ihr durstig seid, kommt her zum Wasser, sagt der Prophet. Und predigt schon auf das Evangelium hin. Jesaja war sowieso auch der Evangelist des Alten Testamentes. Kommt her zu mir. Und die, die ihr kein Geld habt, kommt her, kauft und esst. Das ist meine Einladung, auch heute Abend. Kommt her und kauft ohne Geld und umsonst Wein und Milch. Warum zählt ihr Geld für das, was kein Brot ist und sauren Verdienst für das, was nichts satt macht? Hört doch auf mich, so werdet ihr Gutes essen und euch am Köstlichen laben. Weißt du, was laben ist? Oh, da läuft der Saft runter. Neigt eure Ohren her zu mir, spricht der Herr hier. Hört, so werdet ihr leben und ich will euch mit euch einen ewigen Bund schließen und euch beständigen Gnaden Davids geben. Siehe, ich habe ihn, den Völker, zum Zeugen bestellt, zum Fürsten für sie und zum Gebieter. Siehe, du wirst Heiden rufen. Weißt du, wenn du gekommen bist, dann bist du plötzlich ein Werkzeug Gottes. Dann outest du dich. Wenn deine Seele von Gott berührt ist, dein Geist erfüllt ist vom Herrn und dein Körper brennt in, Feuer brennt dann in deinen Gebeinen. Siehe, du wirst Heiden rufen und die du nicht kennst und Heiden, die dich nicht kennen, werden zu dir laufen um des Herrn willen, deines Gottes, des Heiligen Israels, der dich herrlich gemacht hat. Da musst du nicht groß mehr missionieren und sagen, Leute, schaut her, ich bin ein Christ. Die Leute werden dich riechen, dich schmecken, dich fühlen. Weißt du, du wirst so eine Ausstrahlung haben. Die werden alle gelaufen kommen. du kennst diese Leute nicht und die Leute kennen dich noch nicht, aber wenn du den Herrn kennst, dann wirst du plötzlich bekannt. Siehe, du wirst Heiden rufen. Du wirst ein Missionar werden, die du nicht kennst. Und Heiden, die dich nicht kennen, werden zu dir laufen, um des Herrn willen. Weil Gott in dir ist. Was die Leute heute sehen wollen, ist Gott in ihm oder nicht? Offenbarte sich in ihm, führte ihn, versorgte ihn, hörte ihn, kennt er ihn, und so weiter, ist er bekannt. Weißt du, Leute haben den Geist, auch wenn sie Geister haben, auch wenn sie nicht den Heiligen Geist haben, aber sie spüren, da ist jemand, der hat Jesus. Der ist ein bisschen anders irgendwie, was weiß ich warum, aber der ist anders. Und sie werden gelaufen kommen, um des Herrn willen deines Gottes. Und dann noch Jesaja 1, Vers 19. Wenn ihr mir nur gehorchen wollt, dann könnt ihr all die guten Dinge genießen, die das Land hervorbringt. Wenn ihr nur gehorchen könnt, dann wirst du satt. Dann wirst du das Land genießen, die Früchte genießen, das Leben genießen, die Herrlichkeit genießen. Du fängst ein Genießerleben, wenn du nur gehorchst. Also Speise für die Seele. Wir sollen nicht nur, ja, Herr rede und Gott redet, aber der Geist muss informiert werden, dass Gott geredet hat. Und das muss dem Körper gesagt werden, was er tun muss. Der Körper ist dein Diener, von Gott gegeben, und der muss gehorchen. Der muss ein Täter werden, ein Täter des Wortes, was von Gott ausgegangen ist. Und dann wirst du das Leben genießen. Also, wenn ihr mir nur gehorchen wollt, dann könnt ihr all die guten Dinge genießen. Du musst nur wollen. Du musst es nicht können. Ich kann auch nicht Gott gehorchen. Weißt du, das ist so schwer, Gott zu gehorchen. Ich muss nur wollen. Und Gott gibt zu meinem Wollen dann auch das Vollbringen. Also können tut es nicht. Können tut keiner. Und wir müssen auch uns gar nicht groß anstrengen. Jetzt muss ich Gott gehorchen. Nein, ich muss nur wollen. Herr, ich will. Ich will dir gehorchen. Und dann passieren die Dinge. Eins werden. Seele, Geist und Leib. Lass es so eine Einheit werden. Und dann passieren Wunder am laufenden Band. Dann genießt du die Fülle Gottes. Lasst uns aufstehen. Vater, ich danke dir, dass du uns die Fülle schenkst auf allen Ebenen. Und das Einzige, was du von uns willst, unseren Willen, dass wir gehorchen wollen. Wenn wir dir gehorchen wollen, dann können wir es auch. Dann schaffen wir es auch. Dann wirst du uns dabei helfen. Dann werden wir Kraft von dir bekommen. Vater, ich danke dir, dass du uns so ein erfülltes Leben schenkst. Voller Kraft, voller Gnade und voller Heiligen Geistes. Herr Jesus, ich möchte, dass du jetzt, wenn irgendjemand da ist, dessen Seele matt erschöpft ist, stärke die matte Seele, erquicke die matte Seele, belebe die matte Seele wieder ganz neu. Herr, die Seele soll belebt werden. Wenn die Seele belebt wird, wird der ganze Kerl belebt. Halleluja, Vater, ich danke dir. Ich danke dir, dass du uns ganz belebst. Dann wird der Geist belebt, dann wird der Geist wieder zu sich kommen, dann werden wir wieder zu uns kommen und dann wird auch der Körper wieder das alles transportieren und umsetzen und verwirklichen können. Vater, ich danke dir, aber bitte hilf der armen Seele, unserer Seele, um Jesu willen. Vater, wir möchten Jesus in uns hinein einladen und wie viele ihn aufnahmen, denen gibst du Kraft und Macht, Kinder Gottes zu werden und zu sein. Halleluja. Amen.